Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Libyen versuchen immer mehr Menschen, das Land zu verlassen. Die meisten sind Ausländer, die in Libyen gearbeitet haben und nun angesichts der unsicheren Lage in ihre Heimat zurückkehren wollen. Zehntausende kommen über die Grenze nach Tunesien. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen will sich dort morgen über die Lage informieren. Die UN-Hilfsorganisation brachte heute bereits Nahrung in das Gebiet.
Das Ende eines gefährlichen Weges. Ägyptische Arbeiter, vor der Gewalt und Gesetzlosigkeit Libyens, geflohen nach Tunesien. Es sind Tausende, die täglich ankommen, nach mühevoller Reise, auf der sie immer wieder von Gaddafis Söldnern bedroht wurden. Wir haben 4 Tage lang am Flughafen Tripolis gewartet, zusammen mit vielen anderen Ausländern. Aber wir kamen nicht einmal bis ins Gebäude hinein, also sind wir auf dem Landweg geflohen. Es sind noch sehr viele Ägypter in Libyen und sie sind in Lebensgefahr. Hier sind wir wenigstens sicher. Unterwegs sind viele von ihnen ausgeraubt worden. Auf der Straße zur Grenze, so wird immer wieder berichtet, patrouillierten Jugendliche mit Maschinenpistolen. Die meisten Flüchtlinge haben kein Geld für die Heimreise. Und je mehr in Tunesien ankommen, desto gereizter wird die Stimmung in dem improvisierten Flüchtlingslager. Holt uns hier raus, rufen sie. In den nächsten Tagen dürften noch viel mehr Flüchtlinge aus dem Westen Libyens das Lager erreichen.
Zweifellos muss jetzt die internationale Gemeinschaft schnell helfen. Vor allem, wenn es darum geht, die vielen ägyptischen Flüchtlinge nach Hause zu bringen. Geschieht das nicht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier an der Grenze Chaos und Elend herrschen.
Die Lage in Libyen ist weiter unübersichtlich, vor allem in der Hauptstadt Tripolis. Im Osten des Landes, der weitgehend von den Aufständischen kontrolliert wird, zeichnet sich ein Machtkampf um die Bildung neuer Regierungsstrukturen ab. Der Internationale Strafgerichtshof leitete inzwischen eine Voruntersuchung zu den Gewalttaten in Libyen ein.
Gaddafis Truppen schlagen zurück. Bilder, die angeblich einen Luftangriff in der Nähe Adjdabiyas zeigen. Und Aufständische, die Autofahrer davor warnen, ins Kampfgebiet zu fahren. Hier im Osten des Landes haben Rebellen die Kontrolle übernommen, auch über die Munitionsdepots des Militärs, die jetzt offenbar ein Ziel der Bomben wurden. Egal ob die EU, die arabischen Nachbarn, ob Amerika oder Russland, irgendwer sollte hier den Luftraum sperren. Das ist alles, was wir wollen, sagt dieser Mann. Dann werden wir mit Gaddafi auch alleine fertig. Der Angriff hier, möglicherweise ein Zeichen dafür, dass der Kampf um Libyen noch nicht so bald beendet sein wird. Ein weiteres Indiz, dieses Internetvideo, undatiert und aus unklarer Quelle. Es soll aber Gaddafis Sohn Saif al-Islam zeigen, der vor einer Gruppe Polizisten spricht. Es gab Gerüchte, dass die Polizei auf Seiten der Unruhestifter ist, sagt er. Aber heute zeigt ihr, wozu die Polizei imstande ist. Als die Männer nach Waffen rufen, antwortet er, ihr bekommt Waffen, heute werden wir zurückschlagen. Welche Strategie das Regime tatsächlich verfolgt, ist unklar. Irritierend der Auftritt eines Regierungssprechers, der sich unerwartet versöhnlich gibt. Wenn die Opposition einen politischen Wechsel will, bitte sehr. Wir alle spüren doch, dass wir diesen Wechsel brauchen. Aber lasst uns Schritt für Schritt vorgehen und friedlich. Unterdessen hat es in Tripolis Proteste gegeben. Nur wenige 100 Menschen sollen demonstriert haben. Hier in der Hauptstadt ist Gaddafis Macht offenbar noch deutlich spürbar.
Zur Situation im Osten Libyens, jetzt aus Benghazi, unser Korrespondent Stefan Buchen.
Heute haben wieder tausende ausländische Gastarbeiter die Hafenstadt Benghazi verlassen. 2 große Schiffe stachen in See, eines nach Algerien, eines nach Syrien. Man kann nicht sagen, dass die Menschen geflüchtet sind, denn unsicher ist Benghazi nicht mehr. Sie haben ihren Job verloren. Das Wirtschaftsleben hier in Benghazi ist quasi zum Erliegen gekommen. Im wichtigen Güterhafen herrscht Stillstand, viele Unternehmen haben dicht gemacht. Zu Versorgungsengpässen hat es bislang nicht geführt, vor allen Dingen Grundnahrungsmittel gibt es noch ausreichend. Aber niemand weiß, wie lange das noch gut gehen wird.
Nach den USA und den Vereinten Nationen hat sich auch die Europäische Union auf Sanktionen gegen Libyens Machthaber Gaddafi, seine Familie und seine Führungsriege geeinigt. In einer einstimmigen Entscheidung beschlossen die EU-Staaten ein Waffenembargo, Reiseverbote und die Sperrung von Konten. Um die Entwicklung in Libyen und die Folgen ging es heute auch beim Treffen des UN-Menschenrechtsrates in Genf.
Noch flattert die libysche Fahne im Wind draußen vor dem Palast der Vereinten Nationen. Drinnen jedoch blieb der libysche Platz heute leer. Der Menschenrechtsrat in Genf, selten hat man hier einen solchen Andrang erlebt und eine solch klare Sprache gefunden wie heute im Falle Libyens. Es ist an der Zeit, für Gaddafi zu gehen. Jetzt. Ohne weitere Gewalt, ohne weitere Verzögerung. Applaus im Menschenrechtsrat. Ungewöhnlich. Ebenso ungewöhnlich wie direkte Maßnahmen. Die aber wurden heute am Rande der Sitzung beschlossen. Außenminister Westerwelle verständigte sich am Mittag gemeinsam mit Vertretern Italiens, Großbritanniens, Frankreichs und der USA darauf, sämtliche Geldzahlungen an Libyen vorerst stoppen zu wollen. Das gelte auch für deutsche Rechnungen aus Ölgeschäften mit Libyen.
Wir wollen, dass diese Rechnungen erst einmal eingefroren werden, die Zahlungen eingefroren werden, weil unsere Sorge zu groß ist, dass dieses Geld landet bei der Herrscherfamilie.
Libyen im Fokus, andere nordafrikanische Länder wurden heute kaum diskutiert. Ein Fehler, meinen Menschenrechtsorganisationen. Was unsere Freude über diesen Tag ein wenig schmälert, ist, dass der Rat heute nicht in der Lage war, genauso intensiv auf den Jemen, Tunesien oder Ägypten einzugehen, obgleich die Lage auch dort äußerst düster ist. Doch die Staatengemeinschaft will ihre Kräfte bündeln und nicht wegsehen, während die Gewalt in Libyen eskaliert. Morgen werden die Vereinten Nationen in New York entscheiden, ob Libyen seinen Sitz im Menschenrechtsrat verliert und dieser Stuhl somit auch in Zukunft leer bleibt.
Die Entscheidung über die verlängerten Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. 5 SPD-regierte Bundesländer haben heute Klage gegen das von der schwarz-gelben Koalition beschlossene Gesetz eingelegt. Sie kritisieren, der Bundesrat sei bei der Entscheidung übergangen worden. CDU, CSU und FDP haben dort keine Mehrheit mehr. Auch Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und der Linkspartei wollen in den nächsten Tagen nach Karlsruhe gehen. Verteidigungsminister zu Guttenberg bleibt wegen der Plagiatsaffäre auch in den eigenen Reihen unter Druck. Forschungsministerin Schawan kritisierte den Minister und warnte davor, die Affäre für eine Lappalie zu halten. In der Wissenschaft wächst währenddessen die Empörung. Der Deutsche Hochschulverband sprach davon, schwerstes wissenschaftliches Fehlverhalten solle kleingeredet werden. Im Kanzleramt ging ein offener Brief mit scharfer Kritik auch an Bundeskanzlerin Merkel ein.
Es ist ein gewichtiger Stapel Papier. 23.000 haben einen offenen Brief unterschrieben, gerichtet an die Kanzlerin. Darunter Wissenschaftler und Doktoranden, die eine Erklärung verlangen, warum sie an ihrem Verteidigungsminister derart festhält. Denn für Wissenschaftler sind Plagiate ein schwerwiegendes Vergehen, das Konsequenzen haben müsse.
Abschreiben, das gehört sich einfach nicht. Und in der Wissenschaft schon mal gar nicht. Es ist schädlich und tödlich für die Reputation eines Wissenschaftlers.
Das kann die Bildungsministerin wohl unterstreichen. Zwar will sie, dass zu Guttenberg eine zweite Chance bekommt, aber als jemand, der selbst vor 31 Jahren promoviert hat und in seinem Berufsleben viele Doktoranden begleiten durfte, schäme ich mich nicht nur heimlich. Und das wird Karl Theodor zu Guttenberg nicht anders gehen. Dass es eng wird für den Minister, sieht man auch beim Bundeswehrverband.
Ich meine, es darf nicht mehr viel passieren. Wenn es dabei bleibt, was wir jetzt wissen, dann denke ich, kann man das durch Engagement ausgleichen. Und dann hat der Minister selbstverständlich eine zweite Chance.
Scheinbar unbeeindruckt von der Kritik an ihm, geht der Minister zur Tagesordnung über.
Meine Arbeitskraft, was die Bundeswehr anbelangt, ist vollends gegeben. Ich habe dieses Amt auszufüllen und fülle das mit Freuden auch entsprechend aus.
Trotz offenem Brief, die Kanzlerin bleibt dabei. Sie habe zu Guttenberg nicht als wissenschaftlichen Assistenten berufen, sondern als Minister.
Türkische Kinder in Deutschland sollten nach Auffassung des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan zunächst ihre Muttersprache und danach Deutsch erlernen. Mit dieser Forderung, die er gestern bei einer Veranstaltung in Düsseldorf äußerte, hat Erdogan erneut Kritik hervorgerufen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, es sei wichtig, dass die Kinder auch Deutsch frühzeitig lernten. Außenminister Westerwelle erklärte, Deutschkenntnisse seien der Schlüssel zur Integration. Nach schwierigen Jahren will die weltgrößte Computermesse CeBIT mit neuen Trends und neuem Konzept wieder Maßstäbe setzen. Neben dem Fachpublikum wollen die Organisatoren auch verstärkt Besucher ansprechen. Partnerland ist in diesem Jahr die Türkei.
Zur Eröffnung der CeBIT präsentieren sich echte und künstliche Intelligenz gemeinsam auf der Bühne. Kanzlerin Merkel und der türkische Ministerpräsident Erdogan gemeinsam mit Watson, dem klügsten Computer der Welt, nur eine Attraktion der CeBIT 2011.
Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass 40% aller Innovationen in Deutschland aus der Informations- und Kommunikationsbranche entstehen. Und deshalb ist für mich der Besuch der CeBIT eine Pflicht und eine Freude zugleich, um einfach das Neueste kennenzulernen.
Leitmotto der CeBIT 2011 ist das sogenannte Cloud Computing. Kein Thema auf der Messe wird so intensiv diskutiert wie die Verlagerung von IT-Leistungen ins Internet.
Unternehmen werden in der Zukunft nicht mehr unbedingt ihre eigenen Rechenzentren unterhalten müssen. Sie können Computeranwendungen aus dem Netz, was von professionellen Anbietern betrieben wird, bekommen. Sie können dadurch ihre Kundenaufträge verwalten. Sie können ihre Produktion dadurch steuern. Sie können auch ihre Finanzdaten verwalten.
Zum ersten Mal seit 10 Jahren verzeichnet die CeBIT wieder einen leichten Zuwachs an Ausstellern. Mehr als 4.200 Anbieter hoffen auf volle Auftragsbücher, wenn die CeBIT am Sonnabend die Pforten wieder schließt.
In Los Angeles sind vergangene Nacht die Oscars verliehen worden. Großer Gewinner des Abends war das britische Historiendrama The King's Speech mit Hauptdarsteller Colin Firth.
Die britischen Royals, sie regieren in der Oscar-Nacht. Colin Firth, ausgezeichnet für seine Rolle als King George. Ich habe das Gefühl, das ist der Höhepunkt meiner Karriere. The King's Speech auf dem Hollywood-Thron. Bester Schauspieler, bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch. Ein König, der stottert. Der Film erzählt die bewegende Geschichte über den Vater von Queen Elizabeth.
Das ist St. Edward's Stuhl.
James Franco und Anne Hathaway. Die Moderatoren sollen den Oscars ein frisches Gesicht geben, junges Publikum ansprechen. Zu jedem Film ein neues Kleid. Das bleibt aber das einzig Überraschende an diesem Abend.
Natalie Portman.
Dass Natalie Portman gewinnt, war längst erwartet worden. Zu herausragend ihre Rolle als ehrgeizige Ballerina in Black Swan. Zeitgeist und Politik in die Nebenrolle gedrängt. Inside Job als beste Dokumentation ausgezeichnet, doch der Film über die gierigen Banker bleibt das einzige politische Statement. Auch Social Network, die Geschichte des Facebook-Erfinders Mark Zuckerberg, gewinnt nur in den Nebenkategorien. Es ist eine perfekte Show. Doch die Oscars haben sich ein Korsett angelegt, so straff, dass fast keine Luft mehr bleibt für das, was alle so sehr lieben an Hollywood, die großen Gefühle.
Die französische Schauspielerin Annie Girardot ist tot. Sie starb heute im Alter von 79 Jahren. Die populäre Künstlerin wirkte in mehr als 100 Filmen mit. Zu ihren Erfolgen zählten unter anderem Rocco und seine Brüder, Drei Zimmer in Manhattan und Aus Liebe sterben. 1992 war Girardot Jurypräsidentin der Berlinale. Zuletzt thematisierte die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin in einem Dokumentarfilm ihre Alzheimer-Krankheit. Bei der Ski-WM in Oslo haben die nordischen Kombinierer heute Gold nur knapp verpasst, und zwar im Mannschaftswettbewerb.
Es war ein spannendes Finale mit einer knappen Entscheidung. Tino Edelmann gegen Mario Stecher, Deutschland gegen Österreich. Der Olympiasieger ist jetzt auch Weltmeister. Felix Gottwald hatte nach 13 Kilometern Österreich nach vorn gebracht. Norwegens Fans schöpften Hoffnung, als plötzlich ihr Landsmann Magnus Mohn die beiden Spitzenreiter im Blick hatte. Doch er kam nicht mehr heran. Mario Stecher, schon 2006 und 2010 bei Olympia der Goldschlussläufer mit dem stärkeren Finish gegen Tino Edelmann. Für die deutschen Kombinierer war es bereits die dritte Medaille bei diesen Weltmeisterschaften.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. März.
Eine langgestreckte Hochdruckbrücke, die vom Ostatlantik bis nach Russland reicht, beschert auch Deutschland verbreitet freundliches Wetter. Da aber auch noch recht kalte Luft aus Osten heranfließt, bleiben die Temperaturen trotz Sonne relativ niedrig. Im Nordwesten sowie von Baden bis zu den Alpen gibt es heute Nacht einige Wolkenfelder, aber es bleibt meist trocken. Ansonsten ist es in vielen Regionen klar, gebietsweise bildet sich Nebel. Der Tag beginnt teils sonnig, teils hochnebelartig bewölkt, später setzt sich dann verbreitet die Sonne durch. Im Nordwesten und ganz im Süden bleibt es mancherorts trübe. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Bergland auch frischer Nordostwind. Unter klarem Himmel heute Nacht vielerorts leichter Frost, im Emsland sowie im Breisgau 1 bis 2 plus Grade. Am Tag Temperaturen von 1 Grad auf Rügen bis 10 Grad in der Kurpfalz. Auch in den kommenden Tagen sorgt die stabile Hochdruckzone für viel Sonnenschein. Örtliche Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich im Tagesverlauf meist auf. An den Temperaturen ändert sich wenig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin von Flugverboten und Truppenplan spielen, wie der Westen die Menschen in Libyen vor Gaddafi schützen will. Dazu ein Interview mit Bundesaußenminister Westerwelle.